»Wie lange seid ihr Benediktiner schon in Jerusalem?« hat Frankenthal den Abt einmal gefragt. »Fast 100 Jahre. Und was macht ihr so den ganzen Tag?« »Ora et labora, beten und arbeiten nach der Regel.« »Und was hat es geholfen?« Der Abt hatte keine Antwort. Eigentlich eine einfache Frage und doch die schwierigste überhaupt. Warum stoppt Gott nicht das Morden? Warum erhört er nicht die Gebete? Doch für Mönche, sagt er, gelten andere Gesetze als die von Ergebnis und Effizienz. Die Wirkung von Gebeten lässt sich nicht messen. Für den Abt sind sie aber genauso wichtig wie die sichtbaren Initiativen des Klosters. Jerusalem gilt drei Weltreligionen als geistliches Zentrum. Hier läuten Glocken, singt der Muezzin, wird an jüdischen Festtagen der Schofar geblasen. Das ist ein guter Ort, um spirituelle Brücken zu bauen. Regelmäßig trifft er sich mit einem jüdischen Gelehrten und einem Mullah. Die drei hocken sich auf den Boden und meditieren gemeinsam. Jeder spricht in seiner Sprache, Psalmen, Suren und Verse. Huldigt dem einen Gott, den die Menschen ja nur unterschiedlich bezeichnen. Solche Offenheit für andere Religionen sieht der Abt als geistliche Antwort auf die Notlage des unheiligen Landes. Diese Souveränität war nicht geburtsgegeben. Er hat sie sich hart erarbeitet. Ein langer Prozess der Selbsterfahrung, in dessen Verlauf sich ein gewisser Gerhard Lindemann aus dem sauerländischen Welschen Ennest in einen Benediktinerabt in Jerusalem verwandelte. Als Abiturient richtet er sich in den ortsüblichen Plänen für ein kleines Leben ein. Wehrdienst leisten, Lehrer werden, Frau heiraten, Haus erben. Doch schon an der ersten Station bricht die Biografie. Beim Schießen auf Attrappen mit menschlichen Umrissen gerät er förmlich in einen Rausch. Bumm, getroffen. Nochmal, mitten rein. Die Ballerei hat mir richtig Spaß gemacht. Erst nach der Übung dämmert ihm, es geht nicht um Scheiben aus Pappe, sondern es geht um Menschen. Die bringen dir das Töten bei. Den zweiten Schießbefehl verweigert er. Er muss vor einer Prüfungskammer erscheinen. Zur Vorbereitung liest er in der Bibel. Zum ersten Mal ahnte ich, dass es in Gott einen tieferen Frieden als den weltlichen gibt. Nachdem er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt wurde, wollte ich richtig beten lernen, wollte mich ganz und gar in Meditation versenken können. Ein Benediktinerkloster scheint ihm dafür der richtige Ort. Der ruhige Rhythmus von Beten und Arbeiten, die Balance zwischen Klausur und Weltzugewandtheit. Sein Abt ermöglicht ihm, in Barcelona Tai Chi zu üben. Er beschäftigt sich mit indischen Meditationstechniken. Eine Zeit lang bringt er ziemlich viele Leute um, in seinen Träumen. Das waren regelrechte Massaker, mit Leichenteilen überall. Unter Anleitung betreibt er 9 Jahre lang Traumdeutung. Kindheitsängste begegnen ihm wieder, die elterliche Entmutigung, das schaffst du nie. Mit den Komplexen, die er ablegt, strafft sich seine Gestalt. Er wirkt größer, so als sei er lange nach der Pubertät um einen Kopf gewachsen. 1995 wird er von den Brüdern der Hagia Maria Sion zum Abt gewählt und damit einer der ganz jungen Würdenträger in Jerusalem. Seine eigentliche Karriere besteht in der Klarheit, die er in langen Perioden der Meditation gewonnen hat. Er strahlt Kraft und Sensibilität gleichzeitig aus, vereinigt Witz und Würde widerspruchsfrei. Mal ist er der Diener der anderen, der im Refektorium die Schlüssel und Teller aufträgt, mal ihr Oberhaupt, das mit dem Papst parliert. Er ist sich einig geworden mit seinem Gott und der Welt und vor allem mit sich selbst. Die psychotherapeutischen Erfahrungen prägen auch seine Sicht des israelisch-palästinensischen Konflikts. Er analysiert ihn wie ein Seelenarzt. Das Tragische ist, dass da zwei Migrantenvölker aufeinandertreffen, zwei völlig zerrissene Gesellschaften, die keinen inneren Zusammenhalt besitzen. In Israel etwa sei die Kluft zwischen Reichen und Armen in den vergangenen Jahren dramatisch gewachsen. Einwanderer aus dem Westen grenzten sich von Neubürgern aus Russland oder Äthiopien ab. Orthodoxe und weltliche Juden lägen in Dauerfehde. Kein Wunder also, dass die Israelis immer neurotischer reagieren